Meine sehr verehrten Damen und Herren, Europa im Würgegriff der Globalisten. So habe ich den folgenden Vortrag überschrieben. Ich gestehe, dass ich das Thema neue Europapolitik nicht ohne Emotionen, auch nicht ohne eine gewisse innere Wut behandle, weil gerade am Beispiel dieser neuen Europapolitik besonders deutlich wird, wie ohnmächtig wir Bürger, wir Wähler doch in Wahrheit sind, wenn mächtige Interessenvertreter die politischen Weichen in die ihnen nützliche Richtung umstellen. Da lernt jedes Kind bereits in der Schule, Demokratie bedeutet Volksherrschaft. Ja, das Volk sei der eigentliche Souverän in einem demokratischen Staat. Und dann geschehen hier auf unserem alten Kontinent die einschneidendsten politischen Veränderungen mit gar nicht absehbaren Folgen für uns alle. Und der eigentliche Souverän, wir Bürger dieses angeblich doch freiheitlichsten Staates der deutschen Geschichte, wir werden dabei nicht einmal gefragt, ob wir das überhaupt wollen. Auf diese demokratische Meisterleistung ist der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl offenbar auch noch stolz. Denn schon mehrmals hat er inzwischen in trauter Fernsehrunde augenblinzelnd erklärt, er wisse sehr wohl, dass die neue Europapolitik mit Abschaffung unserer weltweit so geachteten und stabilen deutschen Mark gegen den ausdrücklichen Willen der übergroßen Mehrheit unseres Volkes geschehen sei. Nun, wir hatten es auch schon bei unzähligen anderen Gelegenheiten bemerkt. Das ist nun einmal die Praxis unserer so hochgelobten und viel gepriesenen Demokratie. Unsere Spitzenpolitiker hatten natürlich allen Grund, diese Politik über die Köpfe, ja gegen den ausdrücklichen Willen des Volkes durchzusetzen. Denn wer noch 2 + 2 zusammenzählen kann, der wusste von Anfang an, dass mit der Verwirklichung der Maastrichter und Amsterdamer Verträge in Europa eine gigantische Umverteilung in Gang gesetzt wurde. Und das ohne Frage wieder einmal in erster Linie zu Lasten Deutschlands. Genau das ist der eigentliche Grund, warum es hier bei uns im Gegensatz zu anderen EU-Staaten weder eine ernsthafte Diskussion noch gar eine Volksabstimmung über diese einschneidenden Veränderungen und über den Verlust der eigenen Währung gegeben hat. Namhafte in- und ausländische Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler hatten immer wieder und mit Nachdruck vor einer übereilten Einführung der Einheitswährung Euro gewarnt. Und sie haben vorausgesagt, dass diese in Maastricht und Amsterdam beschlossene neue Währungsordnung insbesondere für uns Deutsche ein Albtraum werden wird. Professor Dr. Kurt Schildknecht, der ehemalige Direktor der Schweizerischen Nationalbank, schrieb in weiser Voraussicht in der Zeitschrift Wirtschaftskurier schon in der Dezemberausgabe 1995: Es kommt zu einem gewaltigen Vermögenstransfer aus Deutschland in andere Länder. Ich finde es absolut unverantwortlich, dass eine Regierung solch enorme Vermögenswerte ihrer Bürger aufs Spiel setzen kann. Zitat Ende. Professor Schildknecht war nur einer der zahlreichen kompetenten Fachleute, die damals vor der Einführung des Euro gewarnt hatten. Schon die Wechselkursfestlegung der nationalen Währungen zum neuen Euro wurde von vielen Wissenschaftlern als ein Taschenspielertrick angesehen, als ein Trick, der listig und geschickt Milliardenbeträge aus Deutschland wegleiten sollte in die Taschen unersättlicher Abzocker und vermögensverbrassender EU-Institutionen. Wenn wir uns noch erinnern, der Wert unserer D-Mark zum künftigen Euro wurde hinter verschlossenen Türen mit etwa 1,96 Mark zu 1 Euro festgelegt. Mit anderen Worten, beim Umtausch mussten für 1 Euro fast 2 Mark bezahlt werden. Und das, obwohl eine objektive Bewertung der stabilen deutschen Mark einschließlich aller anderen bundesdeutschen Stabilitätskriterien auch einen wesentlich günstigeren Wechselkurs zugelassen bzw. gerechtfertigt hätte. Fachleute errechneten damals einen reellen Kurs von 1,50 Mark zu 1 Euro. Manche meinten sogar, ein Umtausch im Verhältnis 1:1 sei geboten. Die faktischen Auswirkungen einer ungerechten, um nicht zu sagen betrügerischen Wechselkursverordnung betreffen übrigens unkorrigierbar alle Vermögenswerte der Deutschen, ob Bargeld oder Sparguthaben, ob Lebensversicherungen oder Rentenkassen, ob Aktienwerte oder Auslandskonten. Eine astronomische Enteignung unseres Volkes war und ist die Folge dieser Währungsmanipulation. Aber die Deutschen selbst bemerkten diesen Schwindel nicht und schon gar nicht in seiner umfassenden Tragweite, weil eine Erörterung dieser Vorgänge aus durchsichtigen Gründen in den manipulativ ferngesteuerten Massenmedien natürlich ausgeblieben ist. Um sich im Nachhinein einmal ein Bild von der Größenordnung des Schadens bzw. der Verluste zu machen, sei hier darauf hingewiesen, dass zum Beispiel bei einer Wechselkursfestsetzung unserer D-Mark um nur einen einzigen Pfennig Minderbewertung alleine der deutsche Sparer rund 30 Milliarden Mark verloren hat. Bei einer Abweichung um 10 Pfennige vom reellen Wert der D-Mark wären es gar 300 Milliarden Mark. Und bei einer Abweichung um 40 Pfennige, sage und schreibe, 1,2 Billionen Mark Verluste bei den Sparguthaben gewesen. Ganz zu schweigen von den anderen Vermögenswerten der Deutschen. Wie hoch die genaue Verlustsumme bei der Umstellung damals war, das werden wir nie erfahren. Neben anderen Wirtschafts- und Finanzexperten machte sich damals auch Wolf-Dieter Becher, einst enger Mitarbeiter des legendären Wirtschaftsministers Ludwig Erhard, ernsthafte Gedanken darüber, wie bzw. wie gerecht wohl der künftige Wechselkurs ausfallen wird. Und er schrieb schon im Mai 1995 in der Neuen Züricher Zeitung resignierend: Bleibt nur der Schluss, dass wieder einmal irgendwelche Fantasiewechselkurse nach politischen Gesichtspunkten festgelegt werden sollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Satz untermauert, was ich soeben über die für uns Deutsche so verlustreiche Währungsumstellung gesagt habe. Zwar steht der Euro heute im internationalen Währungsvergleich sehr gut da, zum Ärger der Amerikaner sogar bedeutend besser als der US-Dollar. Dieser Stabilisierungsvorgang resultiert natürlich vornehmlich aus dem weltweiten Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und hier wiederum in erster Linie in die Schaffenskraft und die Innovationsfähigkeit Deutschlands. Deutschland, das nach wie vor also etwas wie der Motor der Europäischen Union gilt. Immerhin ist dieses kleine Deutschland, das man auf manchen Weltkarten überhaupt nur mit der Lupe finden kann, über Jahre hinweg der Exportweltmeister unter allen Nationen dieser Erde. Man stelle sich einmal vor, zu welchen gigantischen sozialen Leistungen dieses Deutschland fähig wäre, wenn es nicht vertraglich gezwungen würde, hunderte Milliarden in das korrupt verschwenderische EU-Fass ohne Boden hineinzustopfen. Ich sprach vom heute relativ stabilen Wechselkurs des sogenannten Euro. Das war bekanntlich nicht immer so. Wie von den Euroskeptikern korrekt vorausgesagt, gab es in den ersten Jahren gegenüber dem US-Dollar und dem britischen Pfund Sterling einen geradezu erschreckenden Wertezerfall des Euro. Und nicht wenige Finanzwissenschaftler plädierten damals lautstark für ein rasches Ende der EU-Einheitswährung, um die nationalen Finanzsysteme zum Wohle ihrer jeweiligen Volkswirtschaften wieder stabil zu machen. Die internationalen Spekulanten, vornehmlich an der New Yorker Wall Street und in der Londoner Börse, ließen sich aber den von ihren europäischen Einflussagenten gezüchteten Goldesel bzw. die so prächtig gelungene mitteleuropäische Melkkuh nun nicht mehr nehmen. Sie wussten ganz genau, dass Europas Wirtschaftskraft, wie nach einem Naturgesetz, die Finanzmärkte rund um den Erdball davon überzeugen werde, dass sich schon mittelfristig eine Investition in den Euro lohnen musste. Und so nutzten diese internationalen Finanzhaie die Gunst der Stunde, um den in den ersten Jahren so sehr kränkelnden Euro massenweise preisgünstig aufzukaufen und um sich dann später bei den Euro-Wertsteigerungen in gigantischem Ausmaße auf Kosten der Europäer zu bereichern. Im Übrigen aber ist es den internationalen Finanzjongleuren im Prinzip eigentlich völlig egal, wie Dollar, Euro und Pfund Sterling zueinander stehen. Für sie ist nur wichtig, dass das System der unaufhörlichen Bewegung garantiert bleibt. Ähnlich wie ein Fahrraddynamo Strom erzeugt, ganz gleich, ob sich das Antriebsrad nach rechts oder links dreht, scheffeln diese Börsenmilliardäre täglich neue Vermögen, indem sie mit der richtigen Spürnase oder viel sicherer noch mit den zufließenden geheimen Insider-Informationen Unsummen jener Währung aufkaufen, die am nächsten Tag oder mittelfristig an den internationalen Börsen eine sogenannte Wertsteigerung erfahren. Übrigens betragen diese rein theoretischen Valuta-Umbuchungsbewegungen durch Spekulanten in ihrer Größenordnung tagtäglich bei weitem den gesamten Warenumsatz rund um den Erdball. Deshalb ist der liberalistisch-internationale Finanzkapitalismus mit seinen für die Allgemeinheit so risikoreichen Spekulationsgeschäften an den Börsen der Welt wirtschafts- und gesellschaftspolitisch das größte Übel, ja das eigentliche Übel unserer Zeit. Weil dieses System aber seit mehr als 100 Jahren eine bestimmte, berüchtigte, unersättliche, beutegierige Clique immer wohlhabender und einflussreicher machte. Darum können wir leicht nachvollziehen, warum diese weltweit operierenden Machtstrategen mit allen Mitteln und wenn erforderlich auch mit Panzern, Flugzeugen und Kanonen ihre so einträgliche Ideologie verteidigen. Noch einmal ganz kurz zurück zum Umtauschvorgang D-Mark gegen Euro. Bei dieser politisch motivierten Wechselkursfestsetzung von einem Euro zu etwa einer Mark 96 waren natürlich nicht nur die bundesdeutschen Sparer betroffen. Nein, wie schon gesagt, ging es dabei auch um alle anderen Vermögenswerte der Deutschen, sodass wir in der Tat von einer gigantischen Enteignung unseres Volkes im Zuge dieser Währungsumstellung sprechen können und sprechen müssen. Und noch ganz andere negative Auswirkungen dieser einschneidenden Veränderungen müsste man hier benennen. Aber auch diese Dinge werden in unseren Massenmedien kaum erwähnt. Zum Beispiel, dass die neue Währung nicht nur in Europa gilt, sondern auch weit weg von Europa, in den überseeischen Besitzungen Frankreichs. Und nicht nur das, auch die bisherige feste Bindung des Papierfranc in den früheren afrikanischen Kolonien an den französischen Franc bleiben natürlich beibehalten, weil Frankreich seinen Einfluss auf dem schwarzen Kontinent wie bisher über diese Währungsbindung garantiert haben möchte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es fällt auf, dass bei den Vorbereitungen zur Europäischen Währungsunion trotz der enormen Gefahren und Risiken für uns Deutsche aus keiner einzigen der im Bundestag vertretenen Parteien eine warnende oder auch nur kritische Stimme zu hören war. Auch das macht deutlich, wie dringend geboten, ja wie dringend notwendig und unabdingbar im Sinne einer funktionierenden Demokratie die Anwesenheit einer demokratisch-patriotischen Oppositionspartei im Deutschen Bundestag wäre. Überhaupt ist es unserem so vielfach betrogenen Volk schon sehr, sehr teuer zu stehen gekommen, dass eine solche Partei dort bisher nicht zu Worte kam. Wäre eine nationalbewusste Partei als volkstreue Stimme dort im Bundestag, dann könnte sie auch regelmäßig den gehässigen und verleumderischen Behauptungen entgegentreten, die politische Rechte in Deutschland sei gegen Europa. Eine solche Unterstellung ist ja doch nichts anderes als eine bösartige, demagogische Lüge. Wie können wir gegen Europa sein? Schließlich sind wir doch alle Europäer. Und deshalb sind unsere politischen Vorstellungen selbstverständlich darauf ausgerichtet, dass es Europa gut geht. Und vor allem, dass Europa auch Europa bleibt. Dass Europa als der Kontinent der Europäer eine Zukunft hat. Und dass wir weder ein Spielball internationaler Machtstrategen, weder ein entmündigtes Anhängsel der Großmacht USA werden, noch über den zwangsverordneten Teufelsweg einer multikulturellen Umvolkungsstrategie schon in wenigen Generationen ein völlig anderes, ein dann allerdings nicht mehr europäisches Antlitz haben. Ich meine, Europa ist mit seiner in zwei Jahrtausenden gewachsenen Eigenart, mit seiner großartigen schöpferischen Vielfalt, überhaupt nicht zu vergleichen mit einem Einwanderungskontinent wie zum Beispiel Amerika oder Australien. Und darum kann es nicht gut gehen, wenn wir uns die Vereinigten Staaten von Amerika immer und überall zum Vorbild nehmen. In Japan gilt es bekanntlich als eine besondere Schande, wenn jemand sein Gesicht verliert. Die eingeleitete neue Europapolitik wird unweigerlich schon in absehbarer Zeit dazu führen, dass ein ganzer Kontinent sein Gesicht verliert. Deshalb fordern wir eine Europapolitik, die diesen Namen auch verdient. Nicht ein europäischer Bundesstaat und auch keine ähnliche Variante mit multikultureller Gesellschaft und zentraler Führungsinstitution, sondern ein Europa der Vaterländer mit freien, souveränen Völkern muss die Antwort auf die anstehenden Zukunftsfragen des alten Kontinents sein. Ich denke, nicht nur wir Deutschen, sondern auch die anderen europäischen Völker haben allen Grund, sich der überall spürbaren Gleichschaltungsentwicklung massiv entgegenzustellen. Bekanntlich streben die Völker rund um den Globus nach Freiheit und Unabhängigkeit. Aber ausgerechnet hier in Mitteleuropa soll ein neuer Multikulti-Einheitsbrei entstehen. Wohin das führen wird, zeigen die abschreckenden Beispiele der inzwischen wieder auseinandergefallenen staatlichen Kunstkonstruktionen UdSSR, Jugoslawien und Tschechoslowakei. Das, was in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts an Schreckensmeldungen aus dem Balkan über unsere Fernsehschirme kam und was wir seither in vielen anderen Regionen der Welt an ethnischen Konflikten und Bürgerkriegen erleben, das ist doch nun wirklich ein schmerzhafter Anschauungsunterricht. Diese schrecklichen Ereignisse müssten uns allen eine Lehre sein, um eine ähnliche Entwicklung in Mitteleuropa zu vermeiden und rechtzeitig abzuwenden. Aber es sieht ganz so aus, dass hier die sattsam bekannten internationalen Hintergrundmächte wieder einmal bewusst immer neue Konfliktherde etablieren, weil sie mit dieser Strategie ja auch in der Vergangenheit bereits Milliardengewinne machten. Aus sicherer Entfernung zogen und ziehen diese machtgierigen Kreaturen die Fäden, hetzen die Völker gegeneinander auf und die Millionen Opfer dieser Kriege sind ihnen bestenfalls ein kaltes Schulterzucken wert. Die Hast, wie man ab 1990 daran ging, aus den Staaten der vormaligen Europäischen Gemeinschaft eine zentralistisch gelenkte Europäische Union zu schmieden und trotz aller Skepsis der Finanzexperten auch die Einheitswährung Euro durchzuboxen. Diese Hast macht den enormen Einfluss machthungriger Internationalisten deutlich. Sie sind es, die nach dem Ende des Ost-West-Konflikts die Gunst der Stunde nutzten, um der Erfüllung lang gehegter Wunschträume von einer globalen Weltordnung wieder ein gehöriges Stück näher zu kommen. Es sind diese treibenden Hintergrundstrategen, die dann zielgerichtet auch eine möglichst rasche Erweiterung der Europäischen Union forderten. Und sie sind es auch, die dem Nordatlantischen Militärpakt NATO immer neue Mitgliedstaaten einverleiben möchten. Und hier vorzugsweise solche Länder, die früher zum Warschauer Pakt gehörten. Dass damit in Europa wieder neue Gräben aufgerissen werden und das wachsende Misstrauen in Moskau durchaus berechtigt ist, das scheint diese Globalisten nicht zu stören. Mit Rumänien und Bulgarien kamen am 1. Januar 2007 zwei weitere Staaten in die Europäische Union, sodass dieses Goliath-Gebilde mit seinen nunmehr 27 Mitgliedstaaten fast eine halbe Milliarde, nämlich 493 Millionen Menschen umfasst. Erst im Jahre 2004 hatte man mit Polen, Estland, Lettland, Litauen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und Zypern 10 neue Staaten aufgenommen. Die amtlich verordnete Jubelstimmung ist bei den Neuankömmlingen absolut verständlich. Profitieren Sie doch in grandioser Weise von den Milliardenströmen aus Brüssel. Hauptzahlmeister dieser finanziellen Aufbauspritzen ist für die nächsten Jahrzehnte natürlich wieder Deutschland, obwohl wir selbst seit langem völlig überschuldet sind. Aus manchem europäischen Armenhaus ist in den vergangenen Jahren ein florierendes Wirtschaftswunderland geworden, während der größte Geldgeber, Deutschland, in Schuldensumpf und Massenarbeitslosigkeit versank. Die zentralistisch gelenkte Europäische Union entpuppt sich immer mehr als ideale Plattform und Machtbasis internationaler Globalstrategen, denen freie Völker ein Dorn im Auge sind, weil diese sich nicht widerstandslos bevormunden und ausbeuten lassen. Wer die von oben vorgegebene Marschrichtung der neuen Europapolitik in Frage stellt, kritisiert oder gar anprangert, der wird ganz schnell als nationalistischer Irrläufer geschmäht und diffamiert. Mit dem damaligen bundesdeutschen Kanzler Helmut Kohl hatten die weltweit agierenden Globalstrategen allerdings genau den richtigen Mann zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Zwar lässt sich Kohl seither gerne als Kanzler der Einheit feiern, aber noch viel mehr wird er von jenen internationalen Weltbeglückern jenseits unserer Grenzen gefeiert, die ihn während der Wendezeit 1989-1990 hofierten und dazu bewegten, die staatliche Vereinigung Deutschlands genau so zu gestalten, wie man es in Washington, Jerusalem, London, Paris und Warschau verlangte. So wurden die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als angeblich unverrückbare polnische Westgrenze, das Hereinlassen von Hunderttausenden Russlandjuden und die Aufgabe unserer stabilen deutschen Mark neben anderen Zugeständnissen zu den wesentlichen Korsettstangen künftiger Europapolitik. War man es durchaus auch schon aus den Jahren zuvor von bundesdeutschen Spitzenpolitikern gewohnt, dass sie für ihre auslandsgefällige Politik in den Hauptstädten diesseits und jenseits des Atlantiks mit Orden und anderen Ehrenzeichen, mit Dudesfreundschaften und Doktorhüten ausgezeichnet wurden. So wurde Helmut Kohl geradezu überschwemmt mit Goldmedaillen, Fernsehauftritten und anderen Wohltaten. Nachdem sich der frühere Bundeskanzler nun schon seit Jahren standhaft weigert, die Namen gewisser Millionenspender in jener Übergangszeit zu nennen, darf gemutmaßt werden, dass er diese Namen in der Tat niemals nennen kann, weil sonst, wie Ex-CDU-Finanzberater Horst Weihrauch es formulierte, die ganze Republik, ja ganz Europa, wackeln würde. Damit wir Deutschen zumindest im Nachhinein die von ihm erzwungene neue Europapolitik akzeptieren, verstieg sich der Enkel Adenauers, so nennt er sich gerne selbst, der Enkel Adenauers zu der Behauptung, die von ihm und seinem inzwischen verstorbenen Freund Mitterrand so vehement vorangetriebene Europäische Union sei eine Frage von Krieg oder Frieden. Eine Frage von Krieg oder Frieden, sagte er tatsächlich wiederholt, und zwar sowohl am Rednerpult des Deutschen Bundestages als auch gegenüber diversen Reportern an seinem Urlaubsort am Wolfgangsee. Nun, Helmut Kohl musste es ja wissen. Er war schließlich während dieser turbulenten Wendezeit der wichtigste deutsche Gesprächspartner und Mitgestalter im Reigen internationaler Interessenvertreter. Aber wenn er offen davon spricht, seine neue Europapolitik sei eine Frage von Krieg oder Frieden, dann hatte er wohl nicht bedacht, dass diese seine Worte nicht nur seinen persönlichen Eindruck aus den vielfältigen Gesprächen mit den Staatsmännern aus Ost und West wiedergeben, sondern dass dieser Eindruck im Grunde auch eine verräterische Offenbarung darstellt. Diese Offenbarung besagt doch im Kern nichts anderes, als dass man uns Deutsche zwar dann in Ruhe und in Frieden leben lässt, wenn wir uns ohne Widerspruch in das Konzept der internationalen Globalstrategen einordnen lassen. Dass es aber für uns durchaus auch wieder anders kommen könnte, nämlich genauso wie zweimal in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, falls wir noch einmal versuchen sollten, den Fesselungs- und Ausbeutungsversuchen der eine Weltstrategen zu entfliehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier sind wir bei einem zentralen Motiv für die politische Neugestaltung Europas nach der sogenannten Wende. wenn man schon nicht Deutschland für alle Zeiten geteilt halten konnte, was man nur allzu gerne getan hätte. Dann sollte das nun zwischen Aachen und der Oder kleinvereinigte Deutschland, die kleinvereinigte Bundesrepublik, doch wenigstens so in eine europäische Neukonstruktion und in andere internationale Vertragswerke und Verpflichtungen eingebunden werden, dass nicht das deutsche Volk selbst, sondern die unersättlichen internationalen Machtstrategen das Schicksal der europäischen Mitte für die Zukunft bestimmen. Ganz deutlich wird dieses Motiv auch im künftig von den deutschfeindlichen Internationalisten abgesegneten Verhältnis Österreichs zu Deutschland. Denn mit aller Gewalt und gegen jedes Völkerrecht hatte man seit dem Ende des Ersten Weltkrieges doch verhindert, dass die Deutsch-Österreicher in einem gemeinsamen Staat der Deutschen leben durften. Ganz deutlich wird dieses Motiv auch im künftig von den deutschfeindlichen Internationalisten abgesegneten Verhältnis Österreichs zu Deutschland. Denn mit aller Gewalt und gegen jedes Völkerrecht hatte man seit dem Ende des Ersten Weltkrieges doch verhindert, dass die Deutsch-Österreicher in einem gemeinsamen Staat der Deutschen leben durften, wie sie das bekanntlich ausdrücklich gewollt hatten. Man könne eine solche Machtzusammenballung in Mitteleuropa nicht zulassen, war unter offener Kriegsandrohung aus London und Paris zu hören. Aber nun plötzlich, wenn die Kommandogewalt von den Statthaltern internationaler Globalstrategen in Brüssel ausgeübt wird, jetzt dürfen selbstverständlich die Zollschranken zwischen Deutschland und Österreich entfallen, und sogar eine Einheitswährung ist gewünscht, weil diese den Interessen skrupelloser Finanzjongleure dient. Genau diese Finanzjongleure dachten gar nicht daran, den Deutschen nach der so kostenträchtigen Vereinigung von West- und Mitteldeutschland etwa eine Atempause bei den Zahlungsverpflichtungen an die EU und an andere überstaatliche Abzocker zu gönnen. Obwohl das neue Deutschland nun doch wirklich für seine gewaltige Aufbauarbeit jede Mark und später jeden Euro selbst benötigte, hat man gleichzeitig für gewisse ausländische Interessengruppen einen möglichst nie versiegenden Zapfhahn am bundesdeutschen Steuersäckel angebracht. In vielerlei Hinsicht erlebten und erleben wir Deutschen seit der staatlichen Vereinigung auch so etwas wie eine Stunde der Wahrheit. Denn bekanntlich stehen einem wirkliche Freunde, besonders in Notzeiten und in schwierigen Augenblicken, hilfreich zur Seite. Aber wir Deutschen mussten gerade nach 1990 schmerzhaft erkennen, dass man uns nun trotz unserer eigenen großen Finanzprobleme noch einmal so richtig wie eine Zitrone auspresst. Obwohl der Steuersäckel längst geleert war, durften wir zum Beispiel im Frühjahr 1991 rund 20 Milliarden Mark für das völkerrechtswidrige Kriegsabenteuer der Anglo-Amerikaner gegen Saddam Hussein und den Irak berappen. Und die Nettozahlungen Deutschlands in die Kassen der EU haben sich seit der Wende nicht etwa verringert, sondern in unverschämter Weise so weit erhöht, dass wir Deutschen doch tatsächlich bedeutend mehr in dieses Fass ohne Boden einzahlen müssen als Frankreich und Großbritannien zusammengenommen. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ja, darin sind wir Deutschen wirklich Weltmeister. Dass bundesdeutsche Politiker angesichts solcher Machwerke und Ungerechtigkeiten nicht einmal den Mut aufbringen, ein Machtwort zu sprechen und vielleicht auch einmal zu erwähnen, dass hier einer der Hauptgründe für die astronomische Verschuldung unseres Landes zu suchen ist, das belegt in beschämender Weise, dass diese im Ausland ständig nach Sympathie haschenden Bundespolitiker zu einem großen Teil jedes Verantwortungsgefühl und jede innere Bindung zu ihrem eigenen Volk verloren haben. Sie klagen und jammern ständig, dass dort und dort und dort gespart werden müsse. Aber die eigentlichen Ursachen dieser Finanzmisere werden in der öffentlichen Diskussion nicht einmal erwähnt. Über die dreistelligen Milliardenbeträge zu sprechen, die unsere Steuerzahler alleine für das Scheinasylantenunwesen aufzubringen haben, wagen diese selbsternannten Gutmenschen natürlich schon gar nicht, weil sie befürchten, jenseits unserer Grenzen dann als ausländerfeindlich gebrandmarkt zu werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nun sind die materiellen Aspekte und die eigentlich unerträglichen finanziellen Belastungen dieser sogenannten neuen Europapolitik schon Grund genug, das ganze Gebäude Europäische Union in seiner heutigen Form in Frage zu stellen. Mindestens ebenso verhängnisvoll aber erweist sich das politische Netzwerk dieser Konstruktion. Die Abgabe wesentlicher Souveränitätsrechte der Bundesregierung an eine übergeordnete Zentralgewalt in Brüssel bedeutet faktisch den Entzug elementarer Freiheitsrechte für unser Volk. Ursprünglich hatte man die Europäer damit gelockt, dass in Brüssel streng nach dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip lediglich solche Verordnungen und Gesetze ergingen, die für einen europaweiten Gleichklang unverzichtbar seien. Aber alles das, was die einzelnen Völker innerstaatlich zu ihrem Wohle selber regeln können, werde selbstverständlich auch ihren eigenen Entscheidungen überlassen bleiben. Inzwischen aber wird von Brüssel aus massiv in die innersten Angelegenheiten der Deutschen, aber auch der anderen EU-Europäer hineinregiert. Diktatorische EU-Verordnungen werden von den nationalen Regierungen nur noch in innerstaatliches Recht umgesetzt. Und sobald die mächtigen EU-Kommissare nationale Versäumnisse bei der befohlenen Umsetzung wittern, drohen horrende Disziplinierungsstrafen. Eine der niederträchtigsten Verratshandlungen am eigenen Volk leisteten sich die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, als sie den in Brüssel beschlossenen europäischen Haftbefehl als Zeichen der Ergebenheit verabschiedeten, wonach, und zwar in krassem Widerspruch zum Grundgesetz, deutsche Staatsbürger an jedes Mitgliedsland der EU ausgeliefert werden sollen, sobald von dort ein noch so zwielichtiger Haftbefehl erfolgt. Auch wenn die angebliche Straftat im Einzelfall zum Beispiel lediglich eine Meinungsäußerung ist, die irgendwelchen Staatsanwälten in London oder Warschau nicht gefällt. Der langjährige CSU-Spitzenpolitiker, Bundesminister und bayerischer Ministerpräsident Franz Josef Strauß hatte wohl den richtigen Riecher, als er die Neugestaltung der EU als Umzug des Zentralkomitees von Moskau nach Brüssel bezeichnete. In der Tat gibt es verblüffende Gemeinsamkeiten im Führungsstil beider Völkerunterdrückungsinstitutionen. Und es ist schon bemerkenswert, wie sehr doch die hohen EU-Kommissare schon im Titel an die roten Kommissare des sowjetischen Zwangssystems erinnern. Die neue sogenannte Europäische Union ist ein Konstrukt internationaler Globalstrategen, die nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation und schließlich nach dem Zerfall der Sowjetunion selbst unbedingt verhindern wollten, dass die einzelnen Staaten in Europa in freier Selbstbestimmung ihre Geschicke nun selbst in die Hand nahmen. In der westlichen Hemisphäre wurden bereits seit Jahrzehnten alle maßgeblichen Entscheidungen in streng geheimen Zirkeln getroffen. Zirkeln, die der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Zahlreiche Karrierepolitiker in den einzelnen Staaten waren schon vor der Wende nützliche Willensvollstrecker internationaler Finanz- und Wirtschaftsimperialisten. Nun, nach Wegfall der Bedrohung aus dem Osten, wurde endlich der Weg frei für eine europaweite Offensive im Sinne weit vorausplanender Geostrategen, und Deutschland sollte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Es ist kein Zufall, dass bundesdeutsche Spitzenpolitiker aller derzeitigen Bundestagsparteien heute dafür eintreten, die sogenannte Globalisierung als etwas Positives zu begreifen. Die weltweite Globalisierung sei ein Fortschritt internationaler Wirtschaftsbeziehungen. Man müsse die Formalien nur menschlich gestalten. Ich denke, naiver geht es nicht. Die Globalisierung ist kein Fortschritt, sondern der tiefgreifendste und folgenschwerste Eingriff in Arbeitswelt und Struktur der Völker. Zum Wohle jener Unersättlichen, die einst mit der Erfindung des Zinssystems begannen, später über hinterhältig geschürte Kriege und Bürgerkriege Milliarden scheffelten, weltweit die Devisenmärkte abschöpften und nun zur entscheidenden Phase ihrer angestrebten Weltherrschaft schreiten. Ein ganz bedeutender Fortschritt auf dem Wege dorthin war und ist die listig gesponnene Konzeption der heutigen Europäischen Union. Man tut zwar so, als sei die EU ein demokratisches Führungs- und Verwaltungsgebilde, und man hat in Straßburg sogar ein bombastisches sogenanntes Europäisches Parlament etabliert. Aber dieser milliardenverschlingende Apparat ist nicht ein Parlament mit den sonst üblichen Gesetzgebungs- und Machtbefugnissen, sondern faktisch nur ein mehr oder weniger bedeutungsloses Diskussionsforum, das den Bürgern in den EU-Mitgliedstaaten vorgaukelt, dort über die hochbezahlten Abgeordneten politisch mitzubestimmen. Die eigentliche Machtzentrale der EU aber sitzt nicht in Straßburg, sondern in Brüssel. Alle Entscheidungen, auch wenn sie noch so tief in die innersten Angelegenheiten eines EU-Staates hineinwirken, werden ohne Kontrollmöglichkeiten und ohne Mitwirkung der inzwischen 493 Millionen EU-Europäer von einem ganz kleinen Kreis von etwa 50 mächtigen Personen gefällt. Die Entscheidungsmacht liegt ausschließlich bei erstens den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten. Sie bilden den sogenannten Europäischen Rat. Zweitens bei den Ministern des Ministerrats, wenn es um die Gesetzgebung geht. Und drittens schließlich bei den jetzt 28 EU-Kommissaren. Da sind pro Mitgliedstaat ein EU-Kommissar, ergibt 27, plus Präsident, also 28 EU-Kommissaren, die die eigentliche Exekutive bilden und die das Exklusivrecht für Gesetzesinitiativen besitzen. Diese Kommissare verkörpern das eigentliche Machtzentrum. Sie sind unangefochten die absoluten Machtgebieter an der Spitze der Europäischen Union. Wir sehen, mit Demokratie im eigentlichen Sinne hat das alles nicht mehr viel zu tun. Hier handelt es sich eindeutig um eine Oligarchie. Oligarchie ist bekanntlich die Staatsform, bei der die Herrschaft in den Händen einer kleinen Gruppe von Personen liegt. So wird das gemacht. Über die Bündelung der Macht in den Händen von ganz wenigen Ausgesuchten bzw. Auserwählten, die ergeben die Parolen der eine Weltstrategen umsetzen. Über dieses Konzept kann man reibungslos einen ganzen Kontinent gleichschalten. Und das erleichtert dann ganz besonders eine kritiklose, einhellige Vorgehensweise, wenn bestimmte wirtschaftliche oder strategische Zielvorstellungen verwirklicht bzw. durchgesetzt werden sollen. Der Verdacht liegt nahe, dass auch die von der US-Regierung mit Nachdruck geforderte Vollmitgliedschaft der Türkei in die Europäische Union zurzeit mit List und Tücke von den amerikahörigen Oligarchen vorbereitet wird. Wobei es den fordernden Zuchtmeistern in New York und Washington zweifellos noch um etwas ganz anderes geht. Nämlich um die Verwirklichung eines Wunschtraumes, den man aus taktischen Gründen heute noch schlitzohrig verschweigt. Nämlich, sollte es tatsächlich gelingen, den nicht-europäischen Staat Türkei als Vollmitglied in die EU einzubringen, dann wird keine Macht der Erde mehr verhindern können, dass auch noch ein anderer nicht-europäischer Staat am östlichen Mittelmeerstrand ebenfalls als Vollmitglied in die EU aufgenommen wird. Nämlich der in der Mitte des 20. Jahrhunderts neu geschaffene und seither krisengeschüttelte Staat Israel. Was dies aber dann für unseren alten Kontinent bedeuten würde, kann angesichts der heutigen sonderlichen Rechtspraxis in unserem Lande gar nicht ausgesprochen werden. Um Missverständnissen vorzubeugen. Selbstverständlich wollen wir Europäer gute und wenn möglich auch sehr gute Beziehungen sowohl zur Türkei als auch zu Israel. Wie überhaupt möglichst zu allen Staaten und Völkern dieser Erde. Aber die Europäische Union ist, wie der Name es schon ausdrückt, eine Union europäischer Staaten und europäischer Völker. Und wo die Grenzen Europas, des sogenannten christlichen Abendlandes, verlaufen, das lernt bekanntlich jedes Kind bereits in der Volksschule. Ich meine, mit dieser eindeutigen Klarstellung ist jedem listigen Taktieren in Richtung einer Türkei- und Israel-Mitgliedschaft der Wind aus den Segeln genommen. Schon mit den EU-Erweiterungen der vergangenen Jahre wurde die Integrationsfähigkeit der einstigen europäischen Gemeinschaft verhängnisvoll überfordert. Und zwar sowohl in kultureller als auch erst recht in finanzieller Hinsicht. Ja, als Kontinentaleuropäer muss man sich aus vielerlei Gründen gar die Frage stellen, ob Großbritannien überhaupt in eine solche europäische Gemeinschaft hineingehört. Wir haben gesehen und wir erleben es ständig, wie London immer wieder auf gravierenden Sonderrechten besteht. Wie man dort in krassem Gegensatz etwa zu Deutschland gar nicht daran denkt, nationale Privilegien zugunsten eines übergeordneten europäischen Systems zurückzustellen. Und in der Außenpolitik geht man dort sowieso knallhart eigene Wege, die teilweise in der jahrhundertelangen, weltumspannenden Kolonialpolitik begründet liegen. Dass Großbritannien machtpolitisch in engster Übereinstimmung mit den Vereinigten Staaten von Amerika agiert, hat nicht nur mit der gemeinsamen englischen Sprache zu tun, sondern insbesondere mit den eng vernetzten Finanz- und Medienkasten dieser beiden anglophonen Mächte. Und man kann sagen, dass zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA spätestens seit dem Ersten Weltkrieg eine ausgesprochene Ganoventreue besteht. Seit jener Zeit, als sie aus rein machtpolitischen Erwägungen gemeinsame Kriegsanstrengungen zur Zerstörung des Deutschen Reiches unternahmen. die seit Bismarcks Zeiten zur rasant emporentwickelte europäische Mitte, sollte als Wirtschaftskonkurrenz mit Brachialgewalt endgültig zerschlagen und ausgeschaltet werden. Dieser heimtückische Mordanschlag auf das Zentrum unseres alten Kontinents kann von einem wahren Europäer, wie ich meine, auch heute noch nicht einfach so unter den Teppich gekehrt werden, weil sich bekanntlich aus diesem britisch-amerikanischen Zusammenspiel dann, nach dem Versailler Schandvertrag, die verhängnisvolle Entwicklung in Europa bis hin zum Zweiten Weltkrieg mit allen seinen schrecklichen Folgen ableitete. Für den europäischen Kontinent und damit sicher auch für die ganze Welt wäre es ein Gewinn, wenn wir uns dem Einfluss des US-amerikanisch-britischen Machtgebarens so weit wie nur irgend möglich entziehen könnten. Die blutigen Irak- und Afghanistan-Abenteuer zeigen, wie schnell auch wir Deutschen und die anderen Kontinentaleuropäer schon wieder in kriegerische Auseinandersetzungen hineingeraten können, ohne dies selbst zu wollen. Wenn Europa ein glaubwürdiger Friedenspartner für den Rest der Welt bleiben bzw. werden will, dann muss sich als zwingende Voraussetzung einer solchen Rolle in Europa der politische Wille der Europäer durchsetzen und alle Fremdeinflüsse müssen dabei zurückgedrängt werden. Überhaupt stellen sich nach den beschämenden Erfahrungen mit der Wirklichkeit von Brüssel und mit diversen größenwahnsinnigen Ambitionen einiger Neumitglieder, wie zum Beispiel auch Polen, immer mehr Europäer und auch Europäer mit hohem Rang die ernst gemeinte Frage, ob man nicht doch wieder statt der leichtfertigen und unbezahlbaren Erweiterungsinflation zurückkehren sollte zu einer mitteleuropäischen Kernordnung. Die Kritiker der heutigen EU-Praxis reichen bereits von Persönlichkeiten wie Peter Scholl-Latour bis hin zum ehemaligen SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt. Und damit nähern sich diese prominenten Kritiker erfreulicherweise unserem eigenen Standpunkt, den wir deutschen Patrioten schon seit Jahrzehnten vertreten. Wir meinen, dass sich eine mitteleuropäische Kernordnung beschränken sollte auf die Gründungsstaaten der einstigen europäischen Gemeinschaft, also auf Italien, Deutschland, Frankreich, die drei Benelux-Staaten, und dazu könnten als verkraftbare Größen unser Bruderland Österreich, ferner auch noch Dänemark und Schweden und vielleicht auch noch das heute Tschechien genannte Böhmen und Mähren treten. Dieses Kerneuropa, das in den vergangenen 1500 Jahren gewissermaßen als die Seele des sogenannten christlichen Abendlandes galt und mehr oder weniger eine kulturelle Einheit darstellt, dieses Europa freier Vaterländer hätte zweifelsfrei die Kraft zur Selbstverwirklichung, auch zur Verteidigung seiner in zwei Jahrtausenden gewachsenen Eigenart in Vielfalt. Dieser Staatenverbund wäre mit immerhin fast 260 Millionen Einwohnern sogar um 110 Millionen Menschen reicher als der flächengrößte Staat der Erde, das riesige eurasische Russland. Und dieses Europa freier Völker wäre dann in der Tat ein Hort des Friedens. Es könnte sich jeder Fremdeinmischung in die inneren Angelegenheiten unserer Völker leicht widersetzen. Es könnte seine Außengrenzen erfolgreich sichern. Es könnte die Früchte der Arbeit primär jenen zugutekommen lassen, die den Wohlstand mit ihrem Fleiß selbst geschaffen haben. Und es könnte gleichzeitig als Motor des Fortschritts und auch als Wohltäter für die anderen europäischen Staaten wirken und natürlich auch in allen anderen Regionen der Erde wirksame Hilfe leisten. Dies alles, ohne die immensen milliardenschweren Reibungsverluste und Korruptionsaffären, die in der heutigen EU-Bürokratie zu beklagen sind. Die nationalen Parlamente erhielten wieder ihren ursprünglichen Sinn und Wert als wahre Volksvertretungen. Dieses kerneuropäische Modell stünde dem verlogenen, scheindemokratischen Funktionärsunwesen als echte, als glaubhafte Demokratie, als eine Form wirklicher Volksherrschaft gegenüber. Und im Gegensatz zu den diktatorischen Einmischungspraktiken der Brüsseler EU-Kommandozentrale würden sich die Beauftragten der einzelnen Mitgliedstaaten im neuen Europaverbund darauf beschränken, dass ausschließlich nur solche hoheitliche Aufgaben zentral abgestimmt und geregelt werden, die der Sicherheit, dem außenpolitischen Gleichklang und dem wirtschaftlichen Wohlergehen im Gesamtgeltungsbereich dienen. Wirtschaftlich wäre ein solches Kerneuropa auf Dauer an der Spitze der Industriestaaten. Seine Innovationsfähigkeit speist sich aus dem Erfahrungssatz vieler Generationen. Eine neue Ordnung in Mitteleuropa, die getragen wäre von verantwortungsbewussten, volkstreuen Politikern der genannten Mitgliedstaaten, wäre der Garant für den Schutz einer zukunftsgerichteten wirtschaftlichen und auch der bevölkerungspolitischen Entwicklung. Anstelle der heutigen EU-Funktion als liebedienerischer Vassall der USA und würdeloser Komplize des ausbeuterischen imperialistischen Mächtedreiecks Washington, Jerusalem, London, wäre diese unabhängige und völkerrespektierende mitteleuropäische Friedensmacht auch für das an Rohstoffen so reiche euroasiatische Russland, ebenso auch für die bevölkerungsreichsten Staaten China und Indien, für Japan, für den gesamten Pazifikraum, natürlich auch für Amerika und Afrika, der ideale Wirtschaftspartner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß, mit den derzeitigen Politikern in Berlin und in den Hauptstädten der einzelnen Bundesländer ist eine solche, völlig neue Europapolitik nicht vorstellbar. Aber Europa steht heute vor der Wahl. Am Gängelband der USA ein seelenloser Krämerladen, zum Nutzen Macht und geldgieriger Internationalisten zu werden und im Einheitsbrei einer importierten Mischkultur zu versinken, oder noch einmal alle geistigen Kräfte zum Erhalt seiner in zwei Jahrtausenden gewachsenen Eigenart in Vielfalt zu sammeln. Eine Kursänderung, eine tiefgreifende politische Wende kann allerdings nur noch von jenen Europäern kommen, die sich ein Herz für ihr eigenes Volk und für ihre eigene Nation erhalten haben. Menschen, die sich nicht durch die jahrzehntelange antivölkische Zerstörungsideologie haben vergiften lassen. Menschen, die ein freies Europa der Vaterländer anstreben, in dem die einzelnen Völker ohne jede Bevormundung von außen ihre Identität bewahren können. Ein Europa, das als Hort des Friedens, der Zuversicht und der Gerechtigkeit auch in kommenden Generationen den rechtmäßigen Erben des alten Kontinents, ein Europa der Europäer sein wird. Am Ende dieses Vortrages rufe ich deshalb allen Europäern guten Willens zu. Patrioten aller Länder, vereinigt euch zur Abwehr einer Weltgefahr, zur Rettung der Völker und Nationen.